Du hörst einen Podcast von Salzburg 24.
Herr Erzbischof, zunächst ganz herzlichen Dank, dass Sie die Zeit finden für uns und für unsere Leserinnen und Leser und sich ein paar Fragen stellen. Ich habe das in zwei Blöcke unterteilt. Das erste ist die Fastenzeit. Ich würde mit Ihnen gern über die Fastenzeit sprechen. Wir sind ja mittendrin. Die dauert bekannterweise von Aschermittwoch bis Ostern. Warum gibt es die österliche Bußezeit eigentlich?
Ja, ich würde mal sagen, die österliche Fastenzeit. Mal fürs Erste. Also warum gibt es das? Ich glaube, der Urgrund ist im Vorbild Jesu. Der hat, bevor er sein öffentliches Wirken begonnen hat, sich 40 Tage in die Wüste zurückgezogen und hat gefastet. Ja? Hat sich die Wüste ist ein Ort des Todes, aber auch ein Ort Gottes. Die Lehre ist im Glaubensleben ist die Lehre immer Lehre mit zwei E. Auch irgendwo die Fülle, ja, das ist beides, das ist nah beisammen. Und dem hat er sich ausgesetzt und das hat man immer gesehen. Also, ja, das ist immer das eine, das ist das Formen. Natürlich hat es ja schon Vorformen auch im Alten Testament gegeben. Also, und dann hernach, glaube ich, die 40 Tage, das ist, glaube ich, so im 4. Jahrhundert herum, ist man da vor der Auferstehung, ja, 40 Tage diese Fastenzeit. Und dann auch, ja, auch Bußzeit, das steht jetzt zwar nicht so im Vordergrund, sondern Fasten ist Fasten ist so etwas wie Einüben in die Endlichkeit der je eigenen Existenz, ja. Wir sind beschränkte Wesen, ja. Ich bin ganz für mich hat Fasten so ein bisschen wirklich beim Essen, ja. Sich zurückzunehmen, meine Mutter hat im Alter zu uns gesagt, esst, denn es wird die Zeit kommen, wenn ihr nicht essen könnt. Also so diese Dimension, so aus dem vollen Schöpfen, ja, selbstverständlich, dass ich das habe, dass ich das kann und dass das möglich ist, das alles hat einmal ein Ende. Ja? Und das ist schon mal so eine Dimension. Die Buße kommt dann noch dazu, auch, dass man sagt, sich Buße tun, ich tue mir mit dem Begriff nicht schwer, mit Buße tun. Ich finde, das gehört dazu, mir gefällt da ein Vorbild aus dem Alten Testament, das ist das Buch Hiob. Nicht? Der Vater mit seinen Söhnen, die haben gelebt und der Vater hat dann immer ein Sühneopfer dargebracht und gesagt, es kann auch etwas nicht ganz richtig gewesen sein, es kann etwas falsch gewesen sein. So mit einem Vorbehalt leben und das Leben auch zu leben mit den, nicht mit angezogener Handbremse, aber mit einem gewissen Vorbehalt. Es wäre gut, wie wirkt das, wie ich mich gebe auf andere? Nicht das Reden ist zum Beispiel so. Dass man so, dass man eine Sensibilität entwickelt dafür, was man oft nicht bedenkt und es tut doch anderen weh. Und das schon ein bisschen so, ich würde sagen, am Abend den Tag zu bedenken und dann, dass es so einen Freitag gibt, wo man sich zurücknimmt, Todesstunde Jesu, Freitag, da gedenken wir der Todesstunde Jesu. Und er ist nicht gestorben, weil die Römer oder wer anders nicht mochten, sondern aufgrund unserer Sünden. Und so ist diese Elemente kommen, glaube ich, beim Fasten zusammen, Fastenbuße. Ja.
Es gibt ja den neumodernen Begriff Achtsamkeit. Das ist gerade eine Frage, die mir da dazu einfällt. Könnte man das gleichsetzen? Also achtsames Sprechen, achtsames Essen, ja. Achtsames Miteinander. Mhm. Fällt das ungefähr in das rein, wie Sie das meinen?
Das trifft irgendwo. Also wirklich, also ich kenne, wenn ich aus meiner eigenen Fastengeschichte erzählen darf, also ich merke, dass man oft, dass die Gewohnheit, zum Beispiel, wenn ich fernsehe, dann gehe ich nach einer Viertelstunde zum Mann, nicht bewusst, was schaue Fußballmatch, das ist was anderes. Ja, das schaue ich da. Oder irgendeine Filme schaue ich ganz wenig, aber am Abend sitzt man und schaut man durch die Kanäle. Da gehe ich sicher nach 20 Minuten zum Kühlschrank. Und diese Achtsamkeit, die, du bist nicht hungrig, ich bin nicht hungrig, könnte nicht sagen, aber was soll ich tun? Essen, ja. Also so achtsam zu werden, was will ich wirklich, ja? Was will ich wirklich? Ich könnte ehrlich sagen, für mich will ich am Abend im Innersten den Tag ausklingen lassen, Rückschau halten, ein Buch lesen oder vielleicht eine schöne Musik hören. Das will ich im tiefsten Innern. Aber die Oberflächlichkeit, meine Oberflächlichkeit und der Stress des Tages erlauben das nicht. Und dann tut man Dinge, dann lege ich mich nieder, tut mir alles ein bisschen weh und man denkt, mein Gott, das wollte ich eigentlich nicht.
Könnte man sagen, durch das Fasten kommt man ein paar Schichten tiefer auch zu sich selber?
Ja, es gibt wenige Essentials, die ganz wichtig sind. Und zu die soll man vordringen. Der Heidegger hat immer gesagt, von Verzicht. Der Verzicht nimmt nicht etwas, er gibt etwas. Die unerschöpfliche Kraft des Einfachen.
Jetzt gibt es ja viele Formen des Fastens und es ist in erster Linie mal der Verzicht auf Lebensmittel, das machen ganz viele. Es gibt diese modernen Formen wie Autofasten. Ich glaube, da ist die Kirche, glaube ich, auch sehr dahinter, das zu fördern. Ja. Dann der Verzicht auf die sozialen Medien, Einschränkung der Fernsehnutzung, Handynutzung und so weiter. Sind für die Kirche alle Formen des Fastens in Ordnung?
Ja. Mhm. Also früher hat man gesagt, Fleischfasten war das Hauptgebot. So. Das heute, man hatte dann am Freitag, ich komme aus dem Land, da war wirklich der Glaube so eine einfache Selbstverständlichkeit, muss man sagen, weithin. Und da war gesagt, ja, darf man schon Fleisch essen am Freitag? Ja, das darf man schon, und du sollst was anderes tun, ja? An irgendein Opfer, nicht? Wenn eben Fernsehen oder Handy, ja, die spielen mit Handy, tue ich auch. Dass man sich da einschränkt, wo man spürt, da übertreibt man, da ist man sozusagen nicht auf dieser Spur des Einfachen. Ein Kettenraucher, wenn er sagt, er raucht nur, ich will niemandem was vorwerfen, also nur wenige Zigaretten, ja, das ist ja echtes Fasten, kann man nur ermutigen. Sehr schön, machst du das gut, sehr gut, ja.
Warum braucht es für den Verzicht oder dass die Menschen so weit gehen und sagen, sie verzichten auf etwas oder schränken etwas ein, wo sie übertreiben? Warum braucht es dafür die Fastenzeit eigentlich?
Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man diesen Dingen einen Ort und eine Zeit gibt. So, wenn man sagt, ich kenne das, nicht? Dass man sagt, ja, das kann man im täglichen Leben, das gibt es. Ja, das ist ja, du brauchst eine Zeit. Es gibt eine Zeit des Übertreibens und es gibt eine Zeit des sich Zurücknehmens. Ja, das ist. Und ich glaube schon, dass solche Zeiten einfach wichtig sind. Dass man sich da, zum Beispiel zu Ostern, dass man auf Ostern sich vorbereitet, sagt, jetzt tun wir 40 Tage lang, bemühen wir uns, Dinge nicht zu tun und nehmen uns zurück. Wenn man das dem Alltag und dem Gewöhnlichen überlässt, ich glaube, der Mensch braucht sich jetzt, so wie Trainingszeiten, so wie Zeiten des Gebetes, wenn man das immer dem Augenblick überlässt, da verliert man das, ja.
Auf was verzichten Sie denn im Moment jetzt?
Ja, ich muss sagen, mir ist schon das Essen ein bisschen, also es ist ja so, die Sinnlichkeit, nicht? Man braucht was Sinnliches, ich glaube, man braucht das Sinnliches. Und Essen ist schon etwas sehr Sinnliches und das ist was Gutes, ja. Und da sich zurückzunehmen, vor allem Süßigkeiten, inzwischen ist das schon auch gesundheitlich empfohlen, ja, stark empfohlen, sich da einzuschränken. Das ist einmal mein Erstes, das, was ich mir vorgenommen habe. Ich verzichte auf Süßigkeiten. Mir ist es so in meinem Leben, dass ich, für mich, ich bin ein Mensch, mir ist das Maßhalten, so fällt mir relativ schwer. Alles oder nichts. Ich wollte mal rauchen, 2 Zigaretten am Tag. Ich kenne Leute, die das machen. 2 Zigaretten, das kann, glaube ich, auch nicht schädlich sein. Aber das gibt bei mir nicht. Ich rauche dann ärgere ich mich, dann muss ich eine rauchen, dann ist mir fad, jetzt muss ich eine rauchen. Und wenn ich gar nichts rauche, geht das. Ich trinke keinen Alkohol. Ja? Das fällt mir nicht schwer. Das ist schon mal, bis man sich eingeübt hat, ist es relativ leicht. Aber dann ist es schön zu sagen, du, Maß ist das Wichtigste. Ja? Das fällt mir persönlich sehr schwer. Und darum muss ich da immer so, bin ich auch froh um die Fastenzeit, also keine Süßigkeiten. Und dann geht es relativ leicht, muss ich sagen. Das ist das Erste. Das Zweite, bei uns als Christen und Christinnen, oder bei mir ist es schon so, man fastet nicht nur und nur fasten. Fasten und beten, das gehört zusammen. Fast könnte man sagen, das Beten ist so eine Ausgleichsbewegung zum Fasten. Und als Priester und als Bischof habe ich am Pflicht gebetet, das Breviat, das bete ich ja 5-mal am Tag, nicht für mich, sondern für die Menschen, die mir anvertraut sind, ja, dass ich das ernst nehme. Das ist nicht einfach. Ja, ja, dass ich sage, bitte 5-mal am Tag beten, Breviat beten. Und dann haben wir andere Gebete. Also, dass ich dieses Gebetsleben, das meine Aufgabe, das gehört zu meinem Dienst dazu, ja, und da könnte ich Stunden schreiben, wenn ich dafür bezahlt werden würde, ja, da habe ich das gedacht. Und dass ich das wirklich, dass ich mich bemühe. Es geht. 100% bringe ich nie zusammen. Ja. Da bin der heilige Franz, da gibt es ja schöne Geschichte vom heiligen Franz. Ich bin ja Franziskaner. Ne? Mhm. Der heilige Franziskus hat auch 40 Tage gefastet. Ja. Wollte 40 Jesus nachahmen. Der wollte alles tun, wie das Jesus getan hat. Und dann hat er am 37. Tag aufgehört und gesagt, ich bin es nicht wert und nicht würdig, 40 Tage zu schaffen. Und hat noch am 37. Tag gesagt, jetzt esse ich was. Aber nicht, weil ein Hunger groß war, sondern aus dieser, also 100% bringt man nie zusammen, also man das jetzt sagt, überhaupt keine Süßigkeiten, immer alles gebetet. Aber es ist so die Tendenz ist spürbar, glaube ich. Darf ich mich loben, ja, das ist spürbar. Ja.
Dann würde ich gerne einen Themenwechsel machen. Und ich würde gern zu den aktuellen Krisen gehen. Wir leben jetzt momentan in einer Zeit multipler Krisen. Ja. Und wenn man sich das große Leid der Menschen gerade in der Ukraine ansieht im Moment oder der Menschen nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien, dann wird einem wieder mehr bewusst, wie gut es uns eigentlich hier geht. Ja? Und zumindest den meisten von uns, muss man auch dazu sagen. Wie können wir mit dieser Diskrepanz umgehen?
Ja, das ist in der Tat, also diese Diskrepanz, die spüre ich extrem. Also jetzt nur, ich war sogar in Lemberg, in der Ukraine habe ich besucht, oder wenn ich an dieses furchtbare Erdbeben denke, in einer Zone, die es so viel schon mitgemacht haben, wie Syrien, nicht? Wie geht man mit sowas um? Und ich habe einen Bischof kennengelernt aus Holland, der hat mit 60 Jahren einen schweren Kopftumor gekriegt und der wird bald sterben. Und der hat gesagt, wenn man so schwer krank ist, denkt man zuerst, warum ich? Und er hat gesagt, warum ich nicht? Und er lebt mit dem, warum ich nicht? Warum kann das uns nicht passieren? Können wir mit dieser Selbstverständlichkeit, mit diesem Anspruch auftreten, bei uns nicht? Dann muss man Ausgleichsbewegung machen. Ich halte da ganz viel von diesem Ausgleich. Das Leben schafft nie die optimale, gleiche Situation für alle. Es gibt Institutionen, es gibt nicht die Institution, die man sagt, so, die das alles genau für alles gleich. Und alle haben die gleichen Rechte und alle haben die gleichen Ausgangspositionen nicht. Das gibt es nicht, auch in der Kirche nicht. Aber weil das so ist, muss jedes Volk hier, die Regierung, auch die Kirche, die Bischöfe, müssen bedacht sein auf Ausgleich. Wo kommen Menschen zu kurz? Aber man muss schauen, das ist dann zum Beispiel wirklich Spenden.
Jede Krise bringt ja auch eine Veränderung mit sich. Wie erleben Sie persönlich jetzt diese Zeit? Also wenn ich zurückdenke an die Pandemie, Jetzt haben wir Krieg in Europa mit dem Ukraine-Krieg. Wir haben eine Klimakrise. Wir erleben hier eine Energiekrise. Wie erleben Sie die Zeit persönlich und wie gehen Sie damit um und welche Veränderungen entdecken Sie in sich selber?
Ja, es sind jetzt sehr viel. Also, ja, ich habe bei mir fängt das meiste mit einem schlechten Gewissen an. Muss ich sagen. Ja, nehmen wir die Klimakrise. Ich komme eben aus einfachsten Verhältnissen. Also, wenn wir junge Burschen damals Osterfeuer, das war in der Oststeimer, ein Osterfeuer anzünden und das muss besonders hoch brennen. Was haben wir verheizt? Autoreifen. Da hat sich keinen Gedanken gemacht, tut das. Das hat man gesagt, das geht ja rauf, das verschwindet dann eh. Angefangen hat es mit dem sauren Regen. Das war also, da habe ich, der sauer geworden ist. Was ist denn da los? Also, welchen Fußabdruck hinterlassen wird? Das ist ja der ökologische Fußabdruck. Also, und da sind wir schon, das zeigen uns ja die jungen Menschen, glaube ich, in fast radikalisierter Form, dass man da umdenken muss. Ja? Also, ja, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Das tun wir als Kirche, bemühen wir uns mit. Haben, also, die Daten, das kannst du liefern. Wir haben bis 2030, was haben wir uns da auf Klimabündnis eingegangen? Also, dass man da auch solche Schritte setzt. Man wird da immer wieder sich fragen müssen, ist das genug oder ist das nicht genug? Ja. Dann bei Kriegen und diese Krisen. Pascal, glaube ich, hat einmal gesagt, Pascal, jede große Krise hat ihren Ausgang, nimmt ihren Ausgang davon, dass der einzelne Mensch nicht im Frieden in seinem Zimmer zu bleiben vermag. Mal, wie schaut es in mir aus? Ja, neigen wir zu Radikallösungen auch? Ja, neige ich zu Radikallösungen? Jetzt muss einmal eine Ruhe sein und jetzt spricht, haut man mal mit der Faust auf den Tisch. Gibt es das in meinem Leben? Tischkarte habe ich zwar noch nie, aber das Radikale ist schon auch in einem persönlich drinnen, das muss man einfach sagen. Dass man auch sich bemüht, also wenn ich jetzt ganz persönlich denke, sich bemüht, ich würde fast sagen, manches ist fast nicht friedlich zu lösen. Man muss auch bis zu einem bestimmten Grad mit Unfrieden leben und nicht jetzt da unbedingt siegen zu wollen und zu müssen. Es gibt das, das gibt es. Ich erlebe das auch in kleinen Bereichen. Aber denk mal, das ist deine Aufgabe, mit diesem Mangel, mit dieser Wunde oder mit, wie man das nennt, oder mit diesem Unfrieden auch halbwegs friedvoll zu leben. Ich glaube schon, die Tendenz in unserer Zeit auch wiederum, dass man sagt, man braucht jetzt so eine starke Hand, die spüre ich schon. Und das ist, glaube ich, das wäre die falsche Reaktion. Ja.
Herr Erzbischof, unser letztes Interview in der Form ist schon eine Zeitl her, haben wir zuerst besprochen. Das war im Dezember 2016. Und damals haben wir schon über den Krieg gesprochen, über die Flüchtlingskrise und das Leid der Menschen. Und irgendwie ist das bis heute unverändert. Ist das das Leben?
Ich als Bischof, man kann da nicht viel beisteuern. Man kann da nur, was, glaube ich, unsere Stärke ist, die Kirche ist auch nicht mehr so jetzt, früher war es das schon, glaube ich, dort oder da wirklich auch durchaus im Positiven sind, auch im Negativen auch. Dass sie da irgendwie groß vermitteln, tätig waren zwischen, das glaube ich, das gelingt nicht, schon gar nicht in der Ukraine, wo eine Kirche mit involviert ist, nicht die russisch-orthodoxe Kirche. Das ist ja, das ist eigentlich ein Skandal, ja. Also, aber was wir tun können, ist schon, als Diözese können wir uns bemühen, wirklich diese Geschwisterlichkeit zu leben. Und ums Bemühen, das ist ein großes Bemühen, Akzeptanz des anderen, der Andersartigkeit gelten zu lassen. Ne? der Levinas, der große Philosoph, hatte gesagt, dass das so etwas passieren konnte, wie dieses, die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs mit den Außen, mit dem Holocaust und so. Das hat ihren Grund darin gehabt, dass man im Antlitz des anderen das Antlitz Gottes nicht zu erkennen vermochte. Der andere ist anders, ja? Der ist nicht gleich wie wir. Ja? Die Andersartigkeit tut vielleicht da oder dort auch ein bisschen weh. Ja? Das ist ungewohnt. Das ist normal bei uns nicht so üblich. Ja? Aber das ist halt bei uns nur. Uns ist nicht die Welt. Und dass man da sich einübt und dann halt auch Ausgleichsbewegungen macht. Was wird da getan? Was ist uns Friede im Alltag wert? Was sind wir bereit, auch dafür zu leisten und etwas herzugeben? Oder schöpfen wir immer aus dem Vollen? Ne? Da gäbe es vieles zu sagen, dass der Mensch, Charles Taylor hat das Monumentalwerk von 1300 Seiten geschrieben, ich habe es gelesen, ein säkulares Zeitalter. Wir brauchen nicht über die Säkularität schimpfe ich nicht. Die hat ja viel Gutes gebracht, ja, und die ist auch irgendwo ein Kind der Kirche, ja. Also, weil so da seine Reaktion entstanden ist. Ja? Und der spricht, dass der Mensch da, aber auch, das ist auch nicht jetzt alles, der Einzelne in ein abgebuffertes Ich, das nicht mehr durchlässig ist, schon gar nicht auf irgendwas Transzendentes, aber auch jetzt auch in eine Geschwisterlichkeit, wie es der Papst mit allen Religionen und allen Institutionen vorschlägt, das ist mit diesen Ich-Klingen nicht möglich. Ja? Da spielen sie nicht mit. Ja, und da müssen wir ständig arbeiten dran, glaube ich. Und stimmen dann, wenn es brennt, muss man halt die Stimme erheben und sagen, und bitte hört auf. Ich habe mal aufgerufen und den Dom und gesagt, bitte, ich bitte euch, hört auf. Ist verhallt. Ja, ja.